Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten. Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation, zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Mittelstands-Podcasts.
Herzlich willkommen bei Zukunft Mittelstand. Ich bin Felix Aschenbrücker und zu Gast habe ich heute bei mir den Simon Kentsch. Simon ist Head of Operations bei der Loft Holding, einem Fitnessstudio-Kette, und mit ihm möchte ich heute mich ganz gerne über so ein paar Herausforderungen unterhalten, so Veränderungen auch in der Führung, gerade warum ist es denn heute noch umso wichtiger als früher, dass ich auch als Management letzten Endes Themen vorlebe, und freue mich jetzt erstmal, dass Simon trotz Schneechaos es geschafft hat, natürlich digital hier in der Form sich heute die Zeit zu nehmen. Hallo Simon!
Guten Morgen Felix und vielen Dank für die Einladung, und gut, dass es trotz Schneechaos geklappt hat und dass wir uns so vernetzen können. Prima.
Ja, erstmal vielleicht zu Beginn, wer ist Simon? Erzähl uns mal so ein bisschen was zu dir und deiner Person.
Ja, so ein bisschen hast du ja schon verraten. Simon ist mein Name und ich bin vor allen Dingen Führungskraft und Führungskraft der jungen Generation. Das sage ich aus einem speziellen Hintergrund, komme ich gleich noch zu. Also ich bin Head of Operations einer Fitnessgruppe mit um die 30 Standorte in Deutschland und bin da, sage ich mal, der leitende Charakter im Operativen und beschäftige mich aber auch nebenberuflich ganz viel mit dem Thema Führung. Das heißt, ich promoviere noch berufsbegleitend, nämlich genau zu dem Thema, wie kann denn ein Unternehmen seine Nachwuchsmanagemententwicklung professionalisieren? Ja, und bin da als Experte und vor allem leidenschaftlicher Interessierter auch ganz aktiv und tausche mich ganz viel mit Experten aus, trage selber dazu bei, so wie wir uns auch heute austauschen, und bin eigentlich Tag und Nacht wirklich, ob Schneechaos oder nicht, mit diesem Thema beschäftigt.
Wie kamst du denn zu dem Thema? Du bist jetzt eine junge Führungskraft, aber dass du auch so dezidiert in die Themen reingehst, so stark in Austausch gehst, das ist ja nicht immer gleich Standard und macht nicht jeder.
Ja, das stimmt wohl. Ich würde mal sagen, das liegt vielleicht tatsächlich an meiner Generation, der Generation Y. Also ich habe mich auch irgendwann mit dem Warum, mit dem Why beschäftigt. Wie funktioniert denn Führung? Das hat mich seit dem Tag 1 beschäftigt. Ich weiß wirklich noch, wie ich bei meiner ersten Beförderung zur Buchhandlung gegangen bin und mir dieses Buch geholt habe, die ersten 100 Tage als Führungskraft. Und das war für mich so irgendwie der Startschuss. Und habe dann auch noch Wirtschaftspsychologie im Nachgang studiert, weil mich das, wie gesagt, so gerührt hat und weil ich unbedingt wissen wollte, wie funktioniert denn gute Führung. Und weil ich es so spannend fand, natürlich Mitarbeiter voranzutreiben und so ein bisschen das wie so ein Hausbau zu sehen. Ich entwickle sie heute und habe da vielleicht nicht heute was von, aber in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Und habe dann noch direkt gesagt, okay, ich will noch einmal tiefer gehen und ja, promoviere jetzt eben nebenbei. Also ich würde sagen, das ist vielleicht so einfach mein leidenschaftliches Thema, was ich relativ früh entdeckt habe und wo ich dann immer wieder die nächsten Schritte gefunden habe, okay, wie kann ich denn noch tiefer reingehen und was kann ich denn tun, damit ich noch mehr mitbekomme, noch mehr weiß, aber mittlerweile auch noch mehr weitergeben kann. Mhm.
Du hast gerade angesprochen, du hast dich angefangen mit dem Warum auseinanderzusetzen. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz konkret rausgehört. Was war das so das Warum? Was ist so dein Treiber, hast du für dich festgestellt?
Ich würde sagen, das war ein Mix am Anfang meiner Führungskarriere von Fehlern und Erfolgen vielleicht. Also aus den Fehlern, die ich gemacht habe, war sicherlich ein großes Warum entstanden, dass ich gesagt habe, jeder hat mir gesagt, Kontrolle ist wichtig, das steht in 20 Büchern. Aber ich habe im Alltag gemerkt, okay, ich muss da anscheinend doch noch mehr kontrollieren, muss da Wege für mich finden. Dann hat der Nächste gesagt, du musst authentisch sein. Das habe ich am Anfang vielleicht auch verstanden, aber es nicht begriffen. Und deswegen bin ich da immer mehr reingegangen und habe da für mich ja versucht, Mittel zu finden, wie ich das umsetzen kann, besser umsetzen kann. Und dann vielleicht im zweiten Schritt auch die Erfolge, wo ich gemerkt habe, okay, so ein Mitarbeitergespräch, so ein 3-Minuten-Gespräch, wie viel kann das denn bewirken? Das ist ja Wahnsinn. und habe dann einfach wahrscheinlich das vorangetrieben und das waren so meine zwei Warums, vielleicht die Fehler, aber auch die Erfolge und einfach diese sportliche Leidenschaft dahinter zu wissen, wie funktioniert es denn besser, wie kann es ja noch einen Schritt weitergehen.
Jetzt leben wir natürlich auch in einer Welt, wo wir natürlich auch sagen, die ganze Welt muss agiler werden. Wir sprechen von Eigenverantwortung in den Teams. Also ich sehe das auch bei uns im Team, wo wir einfach einen sehr starken Fokus darauf legen. Jetzt sagst du aber natürlich auch ganz richtig als Führungskraft, ich muss trotzdem irgendwie immer noch ein Stück weit Kontrolle machen. War das für dich so ein Spagat oder Herausforderung, so zum einen mit deiner Gen Y-DNA, zum anderen aber halt dann auch mit der Führungskraft, das unter einen Hut zu bringen?
Ja, ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein Spagat. Und es war vielleicht auch deswegen noch einmal mehr ein Spagat, weil ich ja selber jung bin, natürlich damals noch jünger war und genauso junge Mitarbeiter geführt habe. Und da ist natürlich gerade bei diesen jungen Mitarbeitern das Thema Kontrolle noch mehr verhasst und vielleicht einfach noch mehr von sich weggetrieben und vielleicht gar nicht positiv behaftet, wobei ich auch Kontrolle mittlerweile als sehr wertschätzend empfinde. Also wenn ich jemandem ein Ziel mitgebe und ich erfolge dieses Ziel, weil ich möchte, erreicht dieses Ziel, dann kann das ja auch sehr wertschätzend sein, dass ich ihn dabei unterstütze. Dann muss es nicht nur so einen negativen Touch haben. Aber es war auf jeden Fall ja sehr ein Spagat, weil es absolut ja nicht das positiv behafteste Thema war. Ich aber mittlerweile gemerkt habe, man kann es so und so rüberbringen und man kann auch einfach den anderen und den Mitarbeitern dann erklären, warum man kontrolliert. Also dieses Thema, warum, einfach wieder mitnehmen, weitergeben und beschreiben und definieren, warum kontrolliere ich denn das? Und wenn diese Mitarbeiter wiederum dann auch den Erfolg gespürt haben, warum Kontrolle mal gut ist, dann ist einfach so meine Erfahrung, alles klar, dann macht es bei allen Klick und jeder weiß, dass es einfach was sehr Positives ist und dass es uns zum Ziel führt. Also ist es einfach da und gar nicht so negativ behaftet, wie man es vielleicht am Anfang mit diesem Spagat wahrgenommen hat.
Jetzt bist du relativ jung Führungskraft geworden. Wie lange bist du jetzt mittlerweile Führungskraft?
Also ich bin jetzt 31 und ich würde sagen, seit ja, einem Jahrzehnt, seit 10 Jahren in verschiedenen Rollen, wo man ja jetzt immer mehr Verantwortung auch bekommen hat, Budgetverantwortung, Mitarbeiterverantwortung bekommen hat. Das hat sich wirklich ganz sukzessive wie ein roter Faden durchgezogen. Da bin ich auch ganz glücklich drum. Es war immer wieder ein nächstes kaltes Wasser, aber es war nicht das große Meer. Es war immer Stückchen für Stückchen, dass man sich gut und weiter schön entwickeln konnte und was mich vielleicht auch so antreibt, weil ich immer einen Chef um mich herum gehabt habe, die mich mal ins kalte Wasser geschmissen haben, die mir auch vertraut haben und so konnte ich mich wunderbar weiterentwickeln, ja.
Was jetzt mich mal interessieren würde, was würdest du mit den heutigen Erfahrungen denn anders machen? Was würdest du dem Simon von vor 10 Jahren sagen? Simon, mach das mal lieber so.
Ich hatte eben das Thema Kontrolle. Und ich hatte das Thema so ein bisschen, man liest etwas, versteht es, aber begreift es nicht direkt. Und das, was ich jetzt wirklich mir mitgeben würde, ist auch das, was ich jungen Führungskräften jetzt tatsächlich mitgebe in ihren ersten Schritten, sich einfach ein bisschen Zeit zu lassen. Und das einfach Erfahrung, das kann man nicht wegstreichen. Erfahrung gehört zu einer guten Führungskraft dazu. Da selbst sag ich, mit meiner wissenschaftlichen Hintergrund und meiner Passion auch für diese Wissenschaft, Bücher lesen bringt viel, aber nicht alles. Man muss sich einfach die Zeit nehmen, man muss die Erfahrung sammeln, man muss lernen, Mensch-Kontrolle, das ist wirklich wichtig. Man muss diese Mitarbeitergespräche gemacht haben, man muss mal ins kalte Wasser geschmissen worden sein. Man muss sich einfach diese Zeit nehmen und das aber auch, ja, genießen klingt jetzt ein bisschen zu hochtrabend, aber man muss einfach auch sich die Zeit nehmen und das gar nicht so als negativ sehen, weil ich glaube, ich und ich kenne auch viele andere junge Mitarbeiter, die wollen einfach vieles schnell, sind dazu ungeduldig bei den Schritten des Erfolgs. Und ich glaube, da bringt es eine Menge, wenn man sich selber sagt, tranquilo, ein wenig Ruhe einkehren lassen und sich einfach die Zeit nehmen, diese Entwicklung auch ja, auf sich zu nehmen.
Du hast natürlich jetzt auch eine wissenschaftliche Perspektive mit drin und da finde ich mal besonders spannend, mal reinzugehen, mal zu gucken, wie verändert oder hat sich denn auch die Rolle der Führungskraft so in den letzten Jahren verändert?
Ja, das ist total spannend. Und ich überrasche mich immer wieder selber, weil es bestehen natürlich ganz viele Klischees in Richtung junge Führungskräfte oder von junge Mitarbeiter, sage ich mal. Da gibt es ja unzählige, ich nehme mal ein Beispiel in den Raum und da weiß sofort jeder Bescheid, Work-Life-Balance, ja, die junge Generation, die wollen eher die Füße hochlegen, die wollen um 17 Uhr Feierabend haben. Ich nehme mal das Klischee jetzt. Das hat sich sicherlich verändert, dass eben diese Verbindung zum Privaten größer geworden ist, als es damals war. Jetzt kann man das auch wieder positiv und negativ sehen. Ja, viele sehen es in Richtung Work-Life-Balance, dass die junge Generation arbeiten will, einen Cut möchte und dann Privates möchte. Dann hat mir die Wissenschaft wirklich gezeigt, okay, das stimmt, ja, die sind sicherlich ego-angetriebener, vielleicht skeptischer, vielleicht freiheitsliebender. Da gibt es auch viele Studien zu, die das auch bestätigen. Aber dann gibt es auch eine andere Seite, die besagt, okay, es bezieht sich nicht auf den Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Blend. Also die junge Generation verbindet gern auch Privates und das Berufliche. Ich erlebe das tatsächlich auch in meinem Beruflichen, dann kommt wieder das Praktische. Ich kenne viele, viele, viele junge Mitarbeiter, die gerne noch um 18 Uhr mir eine schnelle Nachricht schicken, die gerne auch am Wochenende reagieren, wenn es notwendig ist, die auch im Urlaub agieren und sich viele Gedanken machen, wie kann ich denn im Urlaub dafür sorgen, dass mein Bereich trotzdem weiterläuft, ohne dass für sie eine Qual ist. Also das war so ein bisschen die Lehre aus der Wissenschaft, dass wirklich einige Klischees bestätigt wurden, aber der Blick vielleicht nochmal vergrößert wurde und man einfach so ein bisschen objektiver draus schaut und einfach schaut, was kann man daraus machen für das Praktische. Und zu deiner Frage würde ich sagen, dass sich einfach die Motive natürlich verändert haben. Von der älteren Generation, ich sag mal den Babyboomern, bis Generation Y, Z oder jetzt Generation Alpha, die jüngste Generation. Da ist einfach eine Reise der Motive, glaube ich, hat sich da gewandelt und natürlich auch, was diese Motive bewirkt haben. Das ist auch eine total spannende Frage. Die junge Generation jetzt, die ist ja so, weil ihr Umfeld so war und ist. Also das Thema Digitalisierung, Globalisierung und starker Wettbewerb sind so die drei stärksten Treiber dieser jungen Generation. Und wenn man sich das mal so vor Augen führt und sagt, okay, eine Generation, die vielleicht bis letztes Jahr ständig Wachstum gewohnt ist, ständig einen weiteren Schritt der Globalisierung, Digitalisierung, immer einen Schritt weiter, immer einen Schritt größer, dann ist natürlich klar, dass sie eine Generation Freiheit liebt und mag und das als total selbstverständlich für sich annimmt. Das ist total etwas anderes wie die Babyboomer-Generation, die natürlich noch andere Zeiten mitbekommen hat. Und so würde ich sagen, muss man sich einfach hinterfragen, was sind denn die Motive und was ist der Hintergrund dieser Motive? Und ich würde sagen, das ist so die Reise dieser Mitarbeiter der letzten Jahre.
Gibt es Erwartungen an die Führungskraft selber, die sich geändert hat?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die junge Generation legt viel mehr Wert auch von ihrer Führungskraft etwas zu lernen und nah dran zu sein an dieser Führungskraft. Also diese Nähe ist Mitarbeitern, glaube ich, unglaublich wichtig und vor allen Dingen wollen sie ihre Führungskraft als Vorbild sehen. Das ist jetzt nicht nur also von der anderen Seite Mensch, eine Führungskraft muss Vorbild sein, sondern das rührt meiner Meinung nach daher, dass diese Mitarbeiter auch es wollen, von ihrer Führungskraft etwas zu lernen, zu ihnen ein wenig hochzuschauen, sich von ihnen entwickeln zu lassen, mit ihnen einfach einen weiteren Schritt zu gehen. Ich glaube, das ist eine hohe Erwartung, die auch der Nachwuchs hat. Vor allem muss man auch dazu wissen, nicht, auch eine Führungskraft entwickelt sich ja weiter. Und ich glaube, diese Erwartung muss auch ein junger Mitarbeiter mitbekommen und wissen einfach im Kopf, die Führungskraft kann ja nicht fehlerlos sein. So wie der Mitarbeiter sich ja auch wünscht, Fehler zu machen, kann die Führungskraft meiner Meinung nach auch Fehler machen. Aber da ist der Anspruch schon sehr hoch und weiter gestiegen, meiner Meinung nach, ja.
Die Frage, die ich mir persönlich immer so ein bisschen stelle, ist, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterschauen, und ich finde, das geht jetzt schon los, brauchen wir zukünftig eigentlich noch eine Führungskraft? Also das sehe ich manchmal sehr, sehr kritisch. Ich bin da auch sehr ambivalent, sage ich offen. Zum einen sage ich ja, zum anderen sage ich aber auch nein. Eine Führungskraft ist nicht mehr unbedingt notwendig.
Ja, spannend. Wahrscheinlich wäre das eine Folge für sich. Also aus meinem Freien raus würde ich sagen, aus meinem Gefühl, Führung ist nach wie vor gefragt. Und das sage ich nicht, weil ich Führungskraft bin, sondern das sage ich auch, weil komischerweise es da auch so ein bisschen eine Kontroverse gibt bei den Nachwuchskräften und auch sagen wir, den Studien und Co. Ich fange wieder bei dem Punkt von eben an. Work-Life-Balance, Freiheit, die Mitarbeiter wollen ganz viel Freiheit. Das Kontroverse ist aber auch, sie wollen auch Sicherheit. Sie wollen auch Führung. Das zeigt die Praxis und das zeigt aus meiner Sicht definitiv auch die Wissenschaft. Und das zeigt aus meiner Sicht auch meine Erfahrung. Also wenn ein Mitarbeiter Führung hat, eine wertschätzende Führung und jemanden, der ihn weiterbringt, dann nehmen die das unglaublich positiv wahr. Und dann ist es egal, was das Alter ist. Und wenn es, sagen wir, der 18-Jährige vom Abi ist, der Mitarbeiter braucht Führung. Und sie wollen sogar Führung. Sie wollen eben nur eine Führungskraft, Kraft, die sie weiterbringt, wo man eben aufschauen kann. Das Thema, was wir eben hatten. Dennoch würde ich sagen, ist es natürlich auch immer wieder gerade mit der Digitalisierung ein starker Charakter des Teams. Also es gibt ja auch die Philosophie und auch die Wissenschaft zum, wie führt ein Team und wie autonom kann ein Team führen. Ich glaube, das ist sicherlich auch ein Teil der Zukunft, der Teil der Zukunftsführung. Aber am Endeffekt des Tages ist auch wieder da jemand, der das, den Impuls dafür geben muss und der dieses Team auch formen muss, damit sie überhaupt als Team agieren können. Und auch in diesem Team, meiner Meinung nach, wird es niemals nicht davon leben, dass nicht irgendeiner doch mal die Führungsrolle übernimmt. Oder die Führungsrolle kann ja auch wechseln. Muss ja nicht immer nur einer sein. Aber einer braucht meiner Meinung nach schon ja den Führungshut auf. Und wenn es nicht immer der gleiche ist. Also meine Antwort wäre darauf, ich würde schon sagen, dass eine Führung auch in der Zukunft eine große Rolle spielt. Aber eine Zukunft sicherlich auch sein kann, dass man den Teams mehr Autonomie und mehr Führung auch zutraut und gibt. Total spannend. Mhm.
Finde ich einen guten Punkt, den du ansprichst. Ich glaube in der Tat auch, dass du immer jemanden einbrauchst, der so ein bisschen auch die Koordinierung macht. Dazu sagen, okay, Führung kann auch mal wechseln. So, jeder darf mal auch die Führung übernehmen und damit halt auch ja lernen, was das heißt zu führen, zu koordinieren. Was ich jedoch glaube, ist zum Beispiel das, was wir heute haben, dass die Erwartungshaltung ist, dass Führungskräfte Entscheidungen treffen. Man sieht es ja auch in vielen mittelständischen Unternehmen, dass man teilweise sehr komplexe und sehr viele Hierarchiestufen hat, was ja auch so ein bisschen daher kommt, ich schiebe die Entscheidung immer ein bisschen weiter, jemand anderes trifft die Entscheidung, bin vielleicht dabei, die Entscheidung vorzubereiten, sodass man da halt auch relativ viel im Micromanagement unterwegs ist. So, wenn ich jetzt aber als Führungsrolle für mich sage, okay, ich habe mir ja eine koordinierende Funktion, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass eine Führungskraft auch mehr coachende Funktion als entscheidende Funktion haben wird in der Zukunft, dann haben wir ja doch schon hier so dieses Thema, die Führungsrolle gibt es noch, aber diesen typischen Karriereweg, so durch verschiedene Führungsrollen, bis man dann irgendwann mal im Top-Management sitzt, ist ja dann schon sehr fraglich, ob man das noch brauchen oder ob man dann nur noch so ein, zwei Führungslayers hat, die auch mal durchswitchen, was glaube ich auch der Rolle an sich sehr zuträglich ist, weil man halt mal verschiedene Perspektiven auch mit reinbringt.
Und jetzt ist ja dieses eine Thema, was du gerade so nebenbei angesprochen hast, flache Hierarchie, was wir eben auch schon mal kurz hatten, total spannend. Und auf der einen Seite würde ich schon sagen, die junge Generation, die jungen Führungskräfte, die schreien sozusagen fast nach einer flachen Hierarchie. Wie gesagt, die wollen vielleicht sogar nah in der Geschäftsführung sein und auch im Austausch mit mittelständischen Unternehmern wurde das als starker Erfolgsfaktor genannt. Nämlich die Nähe zur Geschäftsführung, die Nähe zum Mentor, überhaupt die Einbindung eines Mentors. Und ein anderes Zitat von einem ähnlichen Unternehmer, auch im Mittelstand, ja, eine flache Hierarchie ist nur dann notwendig, wenn ich keine starken Führungskräfte habe. Für mich eine total spannende Frage, aber ich würde schon sagen, dass die flache Hierarchie oder die Einbindung auch des Nachwuchses nah dran und mitten im Geschehen total wichtig ist, weil es ja logisch ist, ohne Nachwuchsspieler in der Nationalmannschaft kann ich natürlich in 4 Jahren meine WM nicht mehr gewinnen. Das ist total einleuchtend im Sport. Aber im Unternehmerleben ist das vielleicht noch nicht ganz so integriert, würde ich mal fast behaupten. Auf jeden Fall ist es nicht normal und auf jeden Fall nicht durchgängig so, dass jedes Unternehmer oder ein Unternehmen sich mit einer starken Nachwuchsriege beschäftigt. Und wenn ich sie stark machen möchte, muss ich sie einbinden, muss ihnen Verantwortung übertragen, muss sie vielleicht mal Fehler machen. Das, was ich am Anfang gesagt habe, das muss ich so ein bisschen auch zulassen, damit sie sich auch weiterentwickeln können.
Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen aus deinen persönlichen Erfahrungen davon auch berichten. Du hast erzählt, du bist seit knapp 10 Jahren auch in der Führungsrolle tätig. Du warst damals 21, wo man natürlich sagen muss, man ist in einem Alter, wo man selber noch sehr stark am Lernen eigentlich ist. Also man hat selber eine sehr starke Lernkurve. Vielleicht hast du ein junges Team gehabt, vielleicht hattest du aber auch ein Team gehabt, wo deutlich ältere Mitarbeiter mit drin sind, wo man dann auch noch die Herausforderungen hat, halt letzten Endes. Ich habe hier jemanden nicht nur mit Berufserfahrung, sondern auch mit Lebenserfahrung und jetzt als Führungskraft muss ich da so ein bisschen auch sagen, wo die Richtung hingeht. So, wie bist du mit dieser Herausforderung umgegangen und was hast du vielleicht auch für Veränderungen im Unternehmen selber begleitet?
Also die letzten 10 Jahre habe ich natürlich auch in verschiedenen Unternehmen meine Zeit verbracht, sage ich mal, und das Unternehmen vorangetrieben. Meine Erfahrung war auf jeden Fall, wenn ich jetzt zurückblicken würde, wie gesagt, dass ich zu schnell zu viel wollte und dass man auch so mit der Zeit erst rückblickend mitbekommt, okay, diese Erfahrung, die prägt ja sozusagen auch deine eigene Identität und Authentizität. Also wie gebe ich mich meinen Mitarbeitern gegenüber? Wenn am Anfang zum Beispiel ein Mitarbeiter, sage ich mal, meiner Anweisung nicht gefolgt ist, war ich da viel schnell oder viel zu schnell hektisch und wollte da, sage ich mal, den autoritären Führungskraft raushängen lassen. Das hat aber natürlich, kann sich jetzt jeder denken, ja, logisch, funktioniert das nicht. Eine totale Reaktanz in der ersten Sekunde. Klar, und jetzt macht man das natürlich mit einer ganz anderen Leichtigkeit und mit einem ganz anderen Auftreten. Aber ich hätte niemals diese Zeit irgendwie überspringen können oder würde sagen, okay, dann gibt es diesen einen Kniff, der diese 10 Jahre übersprungen hätte. Es ist einfach diese Erfahrung, die man machen muss. Und was ich meiner Meinung nach ganz stark immer vorangetrieben habe, ist dieser Impuls, sich mit der Führung zu beschäftigen. Auch zu verstehen als Unternehmer, Führung ist einer der größten Hebel fürs Unternehmen, erfolgreich zu sein. Und meiner Meinung nach versucht man sich immer mit ganz vielen Hebeln zu beschäftigen, nur mit diesem wesentlichen Hebel eben nicht. Führung ist halt da, ja, ich muss irgendwie Mitarbeiter einstellen, klar, ich muss mit ihnen Gespräche führen, aber dass das so ein Riesenhebel ist, dass ich da noch viel wertschöpfende Arbeit reinstecken kann, damit es in einem halben Jahr schon einen ganz anderen Profit hat, damit beschäftigen sich meiner Meinung nach immer noch viel zu wenige. Und so habe ich halt viel auch in die Richtung Mitarbeiterentwicklung integriert, viele Strukturen geschaffen, auch in Sachen Kommunikation. Das ist ja der Dauerbrenner, der wird auch in 20 Jahren noch der Dauerbrenner sein. Aber da muss ich halt Wege dafür finden, dass die Kommunikation besser wird. Manchmal oder meistens, ehrlich gesagt, beschwert man sich über eine schlechte Kommunikation, versucht aber mit dieser Kommunikation keinen Weg zu finden, wie ich sie denn optimiere morgen. Und eine bessere Kommunikation ist ja immer nicht nur mehr Kommunikation, sondern ist einfach vielleicht auch eine strukturierte Kommunikation, ist vielleicht auch ja klare Regeln, klare Visionen, wie so ein Meeting ablaufen soll und dann auch dann doch auch ein konsequentes Durchgreifen mit dieser Kommunikation. Und das waren, glaube ich, mal ganz wichtige große Steps, also dass man sich mit dem Führungsthema beschäftigt, mit der Kommunikation beschäftigt, mit Strukturen beschäftigt, weil meiner Meinung nach, so meine Erfahrung, gibt es ganz viel Unmut immer dann, wenn Abläufe, Prozesse, Kommunikation nicht eingehalten wird, so wie wir es eigentlich mal besprochen haben. Dann sind ganz schnell viele Mitarbeiter und dann natürlich auch Kunden, ja, aus dem Häuschen unmotiviert, irgendwie mies drauf, weil sie vielleicht dann auch was falsch verstanden haben. Und deswegen sind ja diese Strukturen, umso mehr man wächst, auch wichtig. Aber man muss trotzdem dynamisch bleiben und ich glaube auch, dass das nicht ein Widerspruch ist. Ich glaube, man kann dynamisch sein, trotzdem Strukturen haben. Und ich glaube sogar, das eine bedingt auch das andere. Und ich glaube, viele haben ein bisschen Angst, vielleicht auch als Mittelständischer oder jemand, der wachsen will als Startup. Oh Gott, ich darf keine Strukturen haben, weil dann gebe ich meine Dynamik auf. Aber ich glaube, dass eine Struktur auch viel Effizienz bringt und somit ja auch Dynamik und somit auch Fokus auf Wesentliche. Also das war so ein bisschen die Reise der letzten 10 Jahre und womit ich mich ganz viel beschäftigt habe.
Was ich super spannend finde, was du sagst, du hast auch die Erfahrung gemacht mit einem 3-Minuten-Gespräch, hast du einfach ganz viele Probleme schon direkt lösen können, du hast eine ganz andere Planung machen können. Willst du uns mal so ein bisschen zeigen, was du in diesen 3 Minuten machst oder mal ein bisschen Einblicke da geben, wie du da vorgehst? Weil 3 Minuten, das ist ja extrem effizient.
Also diese 3 Minuten, die waren, sage ich mal, ein gutes Bild, aber habe ich tatsächlich so schon auch erlebt, wo man eskalierte Themen hatte, weil einfach nicht gesprochen wurde, weil einfach geschrieben wurde, weil einfach sich ja auf was verlassen wurde, was irgendwer über 3 Ecken mal gesagt hat, so die Kopie von der Kopie von der Kopie. Da wurde in 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten schon schnell diese Themen aufgelöst. Und was ich immer mache, und ich würde sagen, das gilt eigentlich für jedes Gespräch. So dieses ganz klassische, aber das hilft für mich immer und wunderbar, aktive Zuhören. Jetzt denken sich vielleicht viele Führungskräfte, oh mein Gott, dieses pädagogische Thema. Aber für mich hilft das eine Menge, dieses aktive Zuhören mit einzubringen und wirklich zu verstehen, okay, was ist das Thema? Und ich gehe immer, in jedes Gespräch gehe ich rein und es gibt auch eine andere Medaillenseite und versuche auch, dieses Bild, was ich da habe, meinen Mitarbeitern weiterzugeben, dass es eine andere Medaillenseite gibt, dass man sich einfach gegenseitig verstehen muss und dass man dafür sprechen miteinander muss. Und wenn man ein Thema hat, muss man sprechen und sich das einfach nicht in sich reinfressen. Also höre ich im ersten Step einfach nur zu und lass mir einfach mal erzählen und gehe auch gar nicht in das Gespräch rein, dass ich Vorwürfe machen möchte. Also beispielsweise, ich höre jetzt in der Zentrale schlechte Kritik oder ich höre eine Mitgliederstimme oder eine Kundenstimme, die jetzt nicht gerade positiv ist, die total zurückzuführen ist auf einen Standort oder eine Führungskraft. Dann rufe ich nicht diese Führungskraft an und sage, so Tom, was hast du denn da gemacht? Was ist denn da los? Erzähl mal. Sondern ich rufe sachlich an, will erstmal die andere Seite verstehen. Und weil ich das so häufig erlebt habe und vielleicht das am Anfang auch viel zu sehr gemacht habe, dass man dann schon mit einer gewissen Meinung reingeht und ich gemerkt habe, die Meinung ist eigentlich nur verschenkte Zeit, bin ich dann mittlerweile so reingegangen, dass ich gesagt habe, okay, erzähl erstmal Tom, wie ist denn deine Sicht dazu? Okay, wie kriegen wir das jetzt gelöst? Und wenn ich mitbekomme, es ist wirklich auch die Verantwortung von Tom, dann lasse ich Tom das auch lösen und helfe ihm dabei. So, und das potenziert sich ja so ein bisschen auch, ne? Wenn man das mit mehreren Mitarbeitern macht, dann ist schon der nächste Moment, wo es wieder eine schlechte Mitgliederstimme gibt, da weiß der Mitarbeiter schon, was Sache ist. Da muss man auch nicht mehr lange reden, dann hat man wirklich vielleicht das 3-Minuten-Gespräch, weil man schon eine gewisse Philosophie geschaffen hat, ein gewisses Miteinander, eine gewisse Grundlage der Zusammenarbeit. Also das ist eigentlich so das, wie ich jedes Gespräch angehe. Ich versuche wirklich, und das ist keine Plattitüde von mir, mit aktivem Zuhören den anderen zu verstehen, ihm auch mitzugeben, okay, ich kritisiere dich hier nicht, sondern ich versuche mit dir eine Lösung zu finden. Aber wenn du da auch einen Fehler gemacht hast oder vielleicht bewusst etwas umgangen hast, dann erwarte ich von dir auch, dass du die Verantwortung übernimmst. Und dann versuche ich das sachlich, rationell zu klären. Nehme aber in dem Moment auch die Emotion wahr. Ich bin sehr rationeller Typ. Das ist sicherlich auch etwas, was ich sehr stark in den Alltag immer mit einbringe, habe Vor- und Nachteile. Vorteil kann bei einer emotionalen Mitarbeiter auch sein, dass man natürlich die Dinge dann vielleicht ruhiger nimmt, sachlicher nimmt und nicht bei dieser Emotion mit aufspringt, weil dann, klar, wird es immer größer und die Welle bringt sich zum Brodeln, sondern ich sehe es erstmal sachlich ruhig und gehe dann ins Gespräch, aber mit der klaren Vision, okay, es wird schon eine gute Begründung dafür geben und wir kriegen das gelöst.
Das heißt also auch so, dieses 3-Minuten-Gespräch ist eigentlich auch ein Prozess, um dahin zu kommen, weil ich mich einfach immer besser auch mit meinem Team einspiele.
Absolut.
Heißt aber auch hier wieder Kommunikation.
Genau, Kommunikation. Aber meiner Meinung nach definitiv auch einen roten Faden. Eine starke Gewissenhaftigkeit braucht man, glaube ich, mittlerweile als Führungskraft und braucht man auch, das ist wieder so kontrovers, junge Führungskraft, Work-Life-Balance, alle Freiheit, aber sie achten dennoch sehr auf einen beständigen Charakter der Führungskraft, auf einen roten Faden. Das Thema Sicherheit ist wieder sehr groß. Also glaube ich, ist total wichtig, einen roten Faden auch in seiner Führung zu haben. Und diesen roten Faden, das ist so ein bisschen das Bild der letzten 10 Jahre, wo wir hier und da schon mal drüber gesprochen hatten, diesen roten Faden, den muss man einfach sich auch entwickeln. Der ist nicht am Anfang da. Man muss einen roten Faden für sich finden als Führungskraft. Und dann kann man da, glaube ich, auch wirklich total gelassen und professionell mit umgehen, wenn es so kritische Situationen gibt.
Okay. Lass uns mal auch noch ein bisschen über die Unternehmerrolle sprechen. Gerade viele Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast sind natürlich auch selber Unternehmer und das teilweise auch schon relativ lang. Und oft hat man da natürlich die Herausforderung, dass nicht nur, sag ich mal, eine veränderte Führungsrolle aufeinander trifft, sondern auch ein komplett anderes Mindset. Das heißt, vor 20 Jahren habe ich mein Unternehmen halt komplett anders geführt oder auch vor 10 Jahren, wie ich es vielleicht heute machen würde. Habe aber da natürlich auch die Herausforderung, ich habe ein Team, das ist gewohnt, so geführt zu werden. Und auf der anderen Seite die Herausforderung, ich finde aber niemanden mehr, der in diesem gewohnten Arbeitsumfeld tätig sein möchte. So, also zum einen muss ich mich natürlich auch als Unternehmer, als Führungsrolle in dem Moment verändern. Aber noch viel wichtiger, ich muss ja auch das Team mitnehmen, dass es vielleicht gar nicht so gewohnt ist, so viel auch eigenständig zu machen und so sehr offen auch über Themen zu sprechen.
Ja.
Was ist da so dein Tipp? Wie gehe ich damit um?
Ja, kann ich verstehen, dass das für den Unternehmer und auch für viele Unternehmen sehr schwierig ist. Jetzt komme ich ja aus einem Umfeld, wo eher viele junge Mitarbeiter unterwegs sind. Aber auch Studien haben da gezeigt, selbst wenn man junge Mitarbeiter mit älteren, also die Generationen mixt, funktioniert das wunderbar tatsächlich und würde man sogar sagen, dass die ältere Generation die Führung übernimmt und das die junge Generation auch annimmt. Und das wäre für mich auch der Tipp, dass man, glaube ich, zuerst auch seine ältere Generation, vielleicht die eher auch langjährigen Mitarbeiter, mit ins Boot holen muss, um dann auch mit den Mitarbeitern der jungen Generation zusammenzuarbeiten. Und was da bei uns wunderbar funktioniert, ist, ich hatte es eben schon mal nebenbei erwähnt, eine Mentorenrolle oder Mentoren zu finden, die mich als Unternehmer unterstützen dabei, diese Entscheidungen zu treffen. Also ein, sage ich mal, ein Klassensprecher der jungen Generation und ein Klassensprecher der älteren Generation, mit dem man gemeinsam, wirklich gemeinsam einfach diesen nächsten Schritt bespricht. Auch kontrovers, auch streitig und auch wirklich dann ja in alle Richtungen denkend. Aber am Ende des Tages eben gemeinsam hat man das entschieden und treibt es auch im Alltag voran. Weil das ist für mich so ganz klassisch und auch total schwierig. Man macht einen Workshop und sag mal, entscheidet dann, okay, wir führen jetzt Mitarbeitergespräche einmal im Monat ein, so als Beispiel. Dann hast du das, Felix, entschieden oder ich als Simon und dann kommt der Alltag und ich meine, wenn ich das mal so prozentual nehmen würde, ich würde dann, weiß nicht, 1% dieser Gespräche führen, meine Mitarbeiter, aber diese 99%, die werden ja von den ganzen Mitarbeitern des ganzen Unternehmens geführt. Also muss ich diese 99% mitnehmen und nicht nur mich. Also muss ich diese 99% meiner Meinung nach schon mit einbeziehen, wie diese Maßnahme gestaltet sein soll. Und ich meine, das ist jedem klar, aber es wird meiner Meinung nach immer noch zu wenig umgesetzt. Wenn diese Mitarbeiter am Tisch sitzen und mitentscheiden, ist natürlich die Akzeptanz viel größer. Also ist der einfache Tipp meiner Meinung nach, einfach Mentoren sich zu suchen, dieser Generation, und gemeinsam am Tisch zu entscheiden, auf welche Reise man dann gehen möchte, aber auch schon Alltagswerkzeuge zu finden. Also nicht dieses Workshop-Bild zu haben. Wir haben jetzt mal so eine Stunde, so 1,5 Stunden, einen ganz knackigen, tollen Workshop zu unserer Unternehmensvision der nächsten 6 Monate. Und das wird total toll und ich freue mich. Wir machen das auf eine Flipchart, schicken das als E-Mail rum und dann war es das. Dann ist Montag. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also dann auch schon Mittel zu finden, wie integrieren wir das jetzt im Alltag, im Workshop schon. Also Mittel zu finden, okay, wir setzen uns jetzt einmal die Woche zusammen zum Job Fix, wie auch immer, Unternehmensentwicklung 2021, wie auch immer, oder man bindet sich nochmal darauf ein, wie man die Schritte eben im Alltag integriert und schwört sich darauf ein. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Tipp ist dann eben, Mentoren zu finden und sich in diesem Moment der Maßnahmenentwicklung auch zu entscheiden, wie entwickle ich das denn und integriere das im Alltag, ohne dass es einfach so eine Vision bleibt, so eine Blase, die nach dem Workshop wieder zerplatzt.
Ja, vielen Dank dafür. So mit Blick auf die Uhr, da wir jetzt so langsam zum Ende kommen, würde ich dich aber auch noch mal bitten, du hast ja jetzt uns schon viele Tipps gegeben, aber vielleicht kannst du uns noch mal subsumiert mit an die Hand geben, wenn ich heute mich mit der Rolle als Führungskraft auseinandersetze oder vorhabe, eine Führungsrolle perspektivisch auch zu übernehmen. Was ist so das, wo du sagst, hab da mal ein Auge drauf, beschäftige dich damit?
Gerne. Also ich muss dazu sagen, ich habe natürlich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das sage ich ganz bewusst, weil ich auch nicht der Experte von oben herab sein möchte. Ich sage einfach, meine Erfahrung und das, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, sind eigentlich relativ simpel folgende, wie wir auch schon, sagen wir mal, beleuchtet haben. Punkt 1 wäre, sich einfach ständig leidenschaftlich mit dieser Führungsrolle zu beschäftigen. Und sich auch, bevor man den ersten Schritt zur Führung geht, vielleicht auch zu der Frage, ist das wirklich das Richtige für mich? Weil man muss meiner Meinung nach total leidenschaftlich als Führungskraft sein, um diese Rolle auch langfristig auszufüllen. Weil wenn man leidenschaftlich ist, ich glaube, dann kommen schon die nächsten Schritte von alleine. Also, dass man sich eben ständig mit dieser Führungsrolle und der Weiterentwicklung beschäftigt. Meiner Meinung nach, wenn man dazu dann Ja sagt, sollte man genau das Gleiche machen wie im Marketing auch. Man sollte sich mit der Sprache beschäftigen, mit der Zielgruppe beschäftigen. Und sich vielleicht auch klar sein, die verändert sich ja. Das ist im Marketing total logisch, das leuchtet mir ein. Einfach. Ich habe da ein Mini-Beispiel zu. Wir hatten eine Kickoff-Veranstaltung vor 1,5 Jahren, wo wir ein ganz klassisches Unternehmerziel in den Raum gerufen haben. So ein ganz klassisches Kickoff mit Essen und schön anziehen und Redner und was auch immer, wie sich das jeder so ein bisschen vorstellt. Und haben dann unternehmerische Ziele in den Raum geworfen, Renditeziel, Wachstumsziel. Das hat aber gar nicht die Sprache der Mitarbeiter getroffen. Und am Ende ist wie ein Bumerang zu uns zurückgekommen, nämlich komplett negativ. Ein bisschen die Taschen vollpacken und so weiter und so fort. Ich würde gar nicht sagen, um das jetzt auch klar zu machen, dass man dieses Ziel verändern sollte. Man sollte keine Und nicht auf Ziele verzichten, schon gar nicht auf, sag ich mal, ambitionierte Ziele. Aber ich muss auch bei dem Moment wissen, wie bringe ich sie rüber? Und dafür muss ich meine Motive meiner Mitarbeiter kennen und meine Generation meiner Mitarbeiter kennen. Also muss ich mich mit ihnen beschäftigen. Das ist Teil meines Jobs. Das ist für mich total logisch. Marketing, Mitarbeiter, Chef, Agentur beschäftigt sich tagtäglich mit dieser Zielgruppe. Ich als Führungskraft muss ich also mich auch mit diesen Mitarbeitern beschäftigen. Total simpel, total einleuchtend. Und ein Tipp dazu, so um das letzte, die letzten Minuten unseres Gesprächs zusammenzufassen, ist, glaube ich, dann wirklich dieser Charakter des Mentors. Das hat mir unglaublich geholfen, hat unserem Unternehmen unglaublich geholfen, um diese Stimmen mit einzufangen, um aber auch das Team gut zu erreichen. Also auch das nur ein bisschen als Echo zu nutzen. Nicht nur eine Richtung, wir kriegen Feedback von einem Mentor, arbeiten da ein bisschen mit, sondern wir nutzen auch die Mentoren, um gewisse Impulse ins Unternehmen zu geben. Auf eine, sage ich mal, ja, Teamkonstellation, nicht von Chef oben herab, top down, sondern eher auf einem anderen Stil, mit einem, ja, mit einem, auf einer Augenhöhe, sage ich mal. Ich glaube, das sind so vielleicht drei wertvolle Tipps, sich zu hinterfragen. Bin ich wirklich leidenschaftliche Führungskraft? Entwickle ich mich als Führungskraft ständig weiter? Weil das muss ich. Das ist ja mein Job als Führungskraft. In jedem anderen Job ist auch logisch, dass sich der ITler von vor 20 Jahren nicht mehr jetzt als ITler durchsetzt, ist logisch. Der hat sich ständig weiterentwickelt. Also muss ich das als Führungskraft auch? Für mich total logisch. Also beschäftige ich mich mit der Zielgruppe und ein mögliches Werkzeug dafür ist ein Mentor im Alltag eventuell, sich damit einzuholen ins Boot, um die Maßnahmen gemeinsam zu beschließen und dann auch im Unternehmen zu integrieren, fest im Alltag.
Simon, vielen Dank auch jetzt nochmal für die Tipps am Ende. Hat mich gefreut, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns mal so ein bisschen auch in die moderne Führungsrolle mit einzuführen, so und vor allem auch viel an deinen Erfahrungen teilnehmen zu lassen, weil das ist, glaube ich, ja auch das, was am Ende auch immer interessant und wertvoll ist. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Felix, vielen Dank und ja, ein gutes Führen an alle Zuhörer hier.
Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstandspodcast, hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.